Ja, es gibt wohl kaum jemanden unter uns, der ihn nicht schon mal irgendwo gesehen hat. In einer Fußgängerzone sitzen sie, bettelnde Menschen. Natürlich wählt ein Bettler seinen Platz sehr bewusst aus, verbunden mit der Frage, wo kommen am meisten Menschen vorbei, wo bekomme ich natürlich auch am meisten Geld. So ein guter Platz scheint eine Kirchentür zu sein. Naja, vielleicht heute auch nicht mehr, weil wir wissen ja, es gehen mehr Leute aus der Kirche raus als rein. Aber immer vielleicht eine gute Idee. Aber die mit Glauben und Kirche noch nicht abgeschlossen haben, und das muss ja auch durchaus nicht dasselbe sein, Glaube und Kirche, die müssten doch eigentlich ihre Verpflichtung spüren, diesen Bettlern etwas zu geben. Denn, wie lesen wir schon im 2. Korintherbrief, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und wer dann in seine Patte greift, also Jacke oder Hose und was da so drin ist, der sollte doch auch besser einen 50er da rein tun als einen 5er. Macht fröhlich. Ist doch erfüllte Christenpflicht, oder? Eigentlich wäre jetzt ein guter Punkt, die Kollekte einzusammeln, ne? Und auch dann noch für die eigene Arbeit. Aber beim Geben schwingt doch immer so ein bisschen im Kopf mit, was so in der Zeitung oft zu lesen ist. Also Zeitung muss ich für die unter 50-Jährigen erklären. Das sind diese großen Blätter, wo sich die alten Leute, wie Vater und über 50-Jährige, dann informieren, was so passiert. Und da steht drin, ich lese mal aus einer Zeitungsanzeige, Bochum. Die Bochumer Polizei hat zu Beginn der Woche einen Mann gestellt, der in der Fußgängerzone eine schwere Behinderung vorgetäuscht hat, um von Passanten Geld zu bekommen. Der 42-Jährige trug eine Schiene, mit der er seine Füße in die schlimm anzusehende Position brachte. Und direkt danach wurde er auf die Wache gebracht. Und dort legte er seine Schiene an und ging normalen Schrittes durch die Büroräume. Ja. So was Ähnliches gab es übrigens in der Stimmberg-Zeitung jetzt auch zu lesen am letzten Freitag. Naja, da ist der fröhliche Gebermensch doch geheilt, oder? Und wenn dann noch zu Hause im Internet für die etwas Jüngeren dann bei Focus Online zu lesen ist, Banden in Deutschland unterwegs, Behinderte können auf einmal wieder laufen, dann spätestens ist Schluss mit Geben, oder? Eine ganze Bettelindustrie, so heißt es da weiter, zockt die unwissenden fröhlichen Geber ab, so heißt es dort. Und naja, und um einen schwerbehinderten Bettler geht es auch heute Morgen im vorgeschlagenen Predigttext, den uns die Claudia liest.
Ja, der Text schaut in der Apostelgeschichte im 3. Kapitel, es sind die Verse 1 bis 10. Eines Nachmittags gegen 3 Uhr gingen Petrus und Johannes in den Tempel, um am Gebet teilzunehmen. Als sie hinkamen, wurde gerade ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Wie an jedem Tag wurde er an den Eingang des Tempels gebracht, der allgemein die Schöne Pforte hieß, damit er dort bei den Leuten betteln konnte, die zum Tempelbezirk kamen. Als er Petrus und Johannes sah, die gerade den Tempel betreten wollten, bat er auch sie um etwas Geld. Petrus und Johannes blickten ihn aufmerksam an, und Petrus sagte, »Sieh uns an!« Der gelähmte Mann blickte erwartungsvoll auf, weil er glaubte, dass er etwas bekäme. Doch Petrus sagte, »Ich habe kein Geld für dich, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth.« »Steh auf und geh.« Dann nahm er den Gelähmten an der rechten Hand und half ihm auf. Als er das tat, wurden die Füße und Knöchel des Mannes geheilt und erhielten ihre Kraft zurück. Er sprang auf, konnte auf seinen Füßen stehen und fing an, umherzugehen. Dann trat er, gehend, hüpfend und gottlobend, mit ihnen in den Tempel. Die Leute sahen ihn gehen und hörten, wie er Gott lobte. Als sie erkannten, dass es der gelähmte Bettler war, den sie so oft an der schönen Pforte gesehen hatten, waren sie starr vor Staunen.
Ja, so war das damals, was uns die Apostelgeschichte berichtet. Vier Gedanken zum Text habe ich, die sicher nicht alle Fragen dazu beantworten und bestimmt auch neue erzeugen. Aber jeder hier im Raum und vielleicht auch dort, wo man uns hört, ist ja nicht nur Hörer, sondern eben auch hoffentlich christlicher Mitdenker und Mittäter gemäß dem Priestertum aller Gläubigen, wie Luther das mal sagte. Erstens, wir haben es gehört, Gott kann in das Weltgeschehen und in das Leben von Menschen eingreifen. Zweitens, Leid in vielen Formen ist der natürliche Bestandteil unserer Welt. Drittens, die Nachfolger des Jesus Christus sind aufgefordert, auf ihrem Glaubensweg Leidenden im wörtlichen und übertragenen Sinne die Hand zu reichen und darin Gottes neue Welt zu verkündigen. Und viertens, wenn es einen Gott gibt, dann ist Heilung durch ihn auch in dieser Welt möglich, aber sie ist nie die Regel, sondern immer die Ausnahme, die über die Hilfe für den einzelnen Menschen auf Gottes neue Welt hinweist. Wer es nicht behalten hat, der hört jetzt einfach zu. Folgen wir der Apostelgeschichte in das Jahr um etwa 60 nach Christus. Man kann wohl davon ausgehen, dass es eine Epoche mit vielen Arbeitslosen war, denn der König Herodes hatte so um 20 den Tempel neu bauen lassen und man schätzt, so etwa 15.000 Arbeitskräfte waren da im Laufe der Jahre auf dieser Baustelle tätig. Nun war er nahezu fertig, Arbeitskräfte wurden in der großen Zahl nicht mehr benötigt. Und den nun notwendigen Strukturwandel, wie wir immer so schön sagten, konnten die damaligen Regierungen wohl auch nicht schaffen. Ergebnis war eine vermutlich hohe Zahl von Arbeitslosen und das in Zeiten ohne jedes soziale Unterstützungssystem. Peter Hartz war noch nicht geboren und auch sonst konnte man auf keinerlei Unterstützungen hoffen. Ein arbeitsfähiger Mensch hatte immer noch die Chance, sich als Tagelöhner zu verdingen. Jedoch damals wie heute war dieser Niedriglohnsektor, so würden wir sagen, nicht für ein gutes Leben geeignet. Und wer dann noch krank war oder wurde, war verloren für ein selbstbestimmtes Leben. Denn es sollte noch 1800 Jahre dauern, bis so etwas Ähnliches wie eine Krankenversicherung möglich wurde. Und noch krasser waren die körperlich und geistig Behinderten dran. Von medizinischen Möglichkeiten für sie brauchen wir hier überhaupt nicht reden. Fremde Hilfe oder Familienunterstützung war für Behinderte alles, was sie erhoffen konnten, was ihnen in einem freudlosen, leidgefüllten Leben blieb. Und da hatte der Körperbehinderte aus dem dritten Kapitel der Apostelgeschichte durchaus Glück. Einen besseren Platz zum Betteln konnte er sich in jener Zeit nicht aussuchen. Wir wissen nicht, wer ihn vor einen der zahlreichen Tempeleingänge setzte, aber man darf unterstellen, dass das regelmäßig geschah. Vielleicht aus Mitleid, aber vor allem aus religiösem Pflichtgefühl, denn sich um Behinderte wenigstens beiläufig zu kümmern und ihnen das Leben nicht schwerer zu machen, war schon die Botschaft der alten Priester. Da heißt es, und du sollst vor dem Blinden kein Hindernis legen, denn du sollst dich vor deinem Gott fürchten, ich bin der Herr. 3. Mose 19. Oder in Sprüche 31, Vers 8 lesen wir, schaffe Recht den Elenden und Armen. Besondere Fürsorge für sie war jedoch keineswegs vorgeschrieben. Geschweige denn sollte man Behinderte in die Mitte der Gesellschaft nehmen, sie inkludieren, wie wir heute sagen würden. Denn wie wird man überhaupt behindert? Klare Antwort des alttestamentlichen Menschen und übrigens auch des Islam: Es ist der Wille Gottes und er hat es so gemacht und gewollt. Zitat: Wer hat den Stummen oder Taubenden oder Sehenden oder Blinden gemacht? Habe ich's nicht getan? Der Herr? So lesen wir im zweiten Kapitel des Mosebuches. Und im Kapitel 4 heißt es dort, kein Unglück, Leid oder Pein, Nein, Entschuldigung, ich habe mich vertan. In der Sure, die habe ich mal rausgesucht, die Sure aus dem Islam, Sure 64. Kein Unglück, Leid oder Pein trifft außer mit Allahs Erlaubnis. Und mal so unter uns, es hört uns ja niemand zu, neigen wir nicht als Menschen, die an Gott glauben, auch dazu, solche einfachen Antworten auf das schwere Schicksal von Menschen zu geben? Jedenfalls war für unseren Körperbehinderten am Tempeltor Endstation. Denn ein so von Gott Gestrafter hatte keinen Zutritt. So heißt es im 3. Mosebuch, Kapitel 21. Denn keiner, an dem ein Fehler ist, soll herzutreten, er sei blind, lahm, mit einem entstellten Gesicht, mit irgendeiner Missbildung. Dieser behinderte Mensch vor dem Tempel gehörte aber wohl nicht zu den Täuschern. Denn, so lesen wir, er war von Mutterleibe an so. Jedenfalls kannte man ihn wohl schon als kleines Kind, hatte er Kinderlähmung. Einiges deutet in diese Richtung. Aber nochmal doppeltes Pech für ihn und seine Eltern. Hatte er keine Schuld an seiner Behinderung, so müssen wohl seine Eltern sündig gewesen sein. Das musste die Familie erstmal als gängige Meinung von der frommen Gesellschaft schlucken. Und die Schluckimpfung dagegen war erst 1900 Jahre später verfügbar. Und sein Pech setzt sich zunächst fort. Nicht nur, dass er ein paar Jahrzehnte als sogenannter Krüppel sein Leben fristen musste, an jenem Tag vor dem Tempel gerät er auch noch an zwei Pleitegeier, Petrus und Johannes. Die hatten bekanntermaßen gerade ihre Jobs aufgegeben und sich selbst von Spenden einer obskuren Gemeinschaft abhängig gemacht, die sich Christen nannten. Sie hatten in der Tat glaubhaft weniger in der Tasche als Silber und Gold. Aber beim Sorry, wie wir heute vielleicht sagen würden, sorry, wir können nichts geben, blieb es nicht. Dieser Petrus fordert zuerst einmal den Blickkontakt. Denn ein Bettler schaute niemals in das Gesicht eines Gebenden. Der Apostel streckte ihm dann die kräftige Hand entgegen, stellvertretend für seinen Chef, wie er dazu erklärt. Der behinderte Typ nimmt sie sogar und wird von dem mehrfach in der Bibel nicht gerade als schwach geschilderten Petrus einfach hochgezogen. Anstatt wieder zusammenzusacken, bleibt er stehen, weil seine Füße und Knöchel fest wurden, wie wir lesen. Er probiert es vielleicht noch ungläubig aus, und ich weiß nicht, auf welcher Wolke des Glücks jemand ist, dem sowas widerfährt. Der springt vor Freude durch die Gegend wie Haralds Mastkalb vom letzten Sonntag. Das war's doch, wieder laufen zu können. Und deswegen rennt er als Gesunder in den Tempel und lobt als erstes Gott. Jesus als den Christus hat er zu diesem Zeitpunkt bestimmt noch nicht begriffen. Auch entfiel vorher der Glaubenscheck durch Petrus, vielleicht mit der bekannten Frage, na, hast du auch den Herrn Jesus lieb? Das alles wird er nicht gefragt. Und was da passierte, blieb natürlich nicht verborgen. Die Glücksschreie des Gesunden waren unüberhörbar. Viele Menschen kannten ihn als Behinderten und der Tempel war gewiss voller Menschen. Petrus und Johannes hatten sich ja sicher auch schon verdächtig gemacht als Anhänger des gekreuzigten Nazareners. War das jetzt aber nicht eindeutig für die Menschen? Durch die Kraft des Namens Jesus wurde jemand gesund, ein Lahmer geheilt? Nein, wie immer im Leben ist Sehen noch nicht Erkenntnis und Erkenntnis ist wiederum an Interesse gebunden, wie man beim Philosoph Habermas schon lernen kann. Gewiss wunderten sich die Umstehenden einfach und deuteten, was da geschehen ist. War dieser Lahme etwa ein Betrüger, der eine lukrative Einnahmequelle gefunden hatte? Ist das denn tatsächlich der Mann, von dem die Leute erzählen, er sei schon von Geburt an behindert? Oder sieht er dem nur ähnlich? Und wer soll ihm zur Heilung verholfen haben? Etwa diese beiden merkwürdigen Männer, die immer wieder von jenem sogenannten Messias redeten, dem Nazarener, der vor mehr als 20 Jahren wegen seiner Lügen am Kreuz starb? Dass durch den jemand geheilt wird, das gibt es doch gar nicht. Wir kennen solche Gedanken auch. Ist es Gott, der den Menschen gesunden lässt, für die wir beten? Oder nicht doch die bisweilen hervorragende Medizin unserer Tage? Ein Lehrstück, wie Heilungswunder klassisch weginterpretiert werden, kann man auch in Johannes 9 nachlesen. Da geht es um die Heilung eines Blindgeborenen. Wer den Text kennt, der von Jesus Geheilte, wird plötzlich von den jüdischen Frommen in die Zange genommen und dann sogar auch noch seine Eltern. Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Gerade auch die Berichte von Wunderheilungen sind für liberale Theologen, Zweifler und Hobby-Atheisten scheinbar geeignete Argumente, um Gottes Handeln in dieser Welt wegzuinterpretieren oder theologisch gewendet, historisch kritisch in anderen Kontexten zu verstehen. War unser Lama vielleicht nur psychosomatisch krank und konnte deshalb nicht laufen? In der Tat gibt es auch sowas. Das berichten Ärzte. Die Sehnsucht nach Heilung ist begreiflicherweise groß. Heute ist im Internet oder ist das Internet voll mit Angeboten zu Wunderheilungen. Googelt mal www.fernheilung.com, natürlich mit Preisliste, steht bequem zur Verfügung. Eines wird dabei nur allzu deutlich. Das Thema Krankheit und Leid mit einer Todesdrohung steht irgendwann auf der Tagesordnung eines jeden Menschen ganz oben. Nicht wenige werden mit dieser Tagesordnung sogar geboren. Leid ist ein Bestandteil dieser Welt, trotz enormer medizinischer Fortschritte, die oft selbst paradoxerweise neues Leid bringen. Die biblische Botschaft ist ausdrücklich nicht, dass die Menschheit auf einem gesunden Planeten im mehrfachen Wortsinne zusteuert. Inzwischen hat der Klimawandel auch viele Atheisten eine dunkle Ahnung davon vermittelt, dass etwas falsch sein könnte an dem Satz »Alles wird gut«. Kehren wir nochmal zurück zum Jerusalemer Tempel. Was war eigentlich mit den anderen Gebrechlichen, die behindert blieben und ihren ehemaligen Leidensgenossen freudig herumspringen sahen? Man darf wohl davon ausgehen, dass es Dutzende waren. Warum sind Petrus und Johannes nicht mal eben in die Runde gegangen und haben ihnen die Hand gereicht? Wer es zu wissen glaubt, möge die Predigt fortsetzen. Wir haben es ja auch unter uns erlebt. Mit lebensbedrohlichen Krankheiten Behaftete wurden wieder gesund. Und andere sind gestorben, mit 20, 35 oder wie viel Jahren auch immer. Ist das gerecht, lieber Gott? Der eine sitzt vor dem Tempel und trifft auf Petrus und 30 Meter weiter bleibt der Kollege in seinem Elend. Wenn ich wie unlängst wieder über die onkologische oder weniger schön formuliert Krebsstation eines Krankenhauses gehe, habe ich große Lust, die Hand auszustrecken und ausgemergelte Menschen mit dem Spruch aus dem Bett zu ziehen, steh auf und sei gesund. Es ist schrecklich und kaum erträglich zu sehen, wie ein Mensch zum Beispiel durch die eigenen aggressiven Körperzellen zerlegt wird. Folterknechte können sich nichts Schlimmeres ausdenken. Und der sogenannte liebe Gott sieht einfach zu. Das kann doch nicht sein. Hat es Gott gefallen, dass jemand behindert ist und bleibt? Oder wie dieser Tage mit 27 Jahren mit einer Gondel 50 Meter in die Todestiefe stürzt? Der Schweizer Pfarrer Kurt Marti, er starb vor 2 Jahren mit 96 Jahren, rief im Blick auf viele Beerdigungspredigten eins dazu aus, ich zitiere ihn, unserem Gott hat es ganz und gar nicht gefallen, und wir wissen, wie das weitergeht, dass unser lieber Bruder, wie viele Menschen leiden und oft elendig sterben müssen. Die Priester im damaligen Tempel übrigens, oft der sadduzäischen Gemeinschaft angehörig, hätten ihm, dem Kurt Marti, wohl zugestimmt. Für sie war klar, Gott hat zwar die Welt erschaffen, aber sich nun aus ihr zurückgezogen. Warum auch immer. Er greift nicht mehr ein. Der geheilte Behinderte passte also so gar nicht in ihr Interpretationsschema. Für sie war diese Welt heillos und Menschen müssen das Beste daraus machen. Dieses Denken ist auch heute in diesen Kreisen in Israel noch verbreitet. Sie hatten keine Zukunftsversion. Ihr irrt sehr, ruft Jesus ihnen dazu einmal in anderem Zusammenhang zu. Und das genau ist der Punkt. Die Apostelgeschichte über den Gelähmten macht klar, Gott kann in das Weltgeschehen und in das Leid von Menschen eingreifen. Wenn daraus gelegentlich Heilung in unterschiedlichen Dimensionen entsteht, ist das immer als ein Einblick und Ausblick auf Gottes neue Welt zu verstehen. Denn da heißt es in der Schrift, dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken, denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in dürren Lande. Jesaja 35. Dort letztlich liegt auch der Planet B, dessen Existenz christlich mit vielleicht New Future, neue Zukunft, beschrieben werden könnte. Das ist der Planet B und darin ist das Heil mit Jesus angebrochen. Über ihn schreibt Matthäus rund 700 Jahre nach Jesaja. Und große Volksmengen kamen zu ihm, die Lahme, Blinde, Krüppel, Stumme und viele andere bei sich hatten. Und sie warfen sie ihm zu Füßen und er heilte sie, so dass die Volksmenge sich wunderte. Als sie sahen, dass Stumme redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme gingen, Blinde sahen und sie verherrlichten den Gott Israels. Es lohnt sich übrigens, vielleicht heute Nachmittag mal, den Text weiterzulesen in Apostelgeschichte 3 ab Vers 11. Zweitens, Leid in vielen Formen ist natürlicher Bestandteil unserer Welt. Christenmenschen sollten nicht vorschnell und vereinfacht Schuld und Leid in einen Zusammenhang bringen. Denn wie sagt Jesus? Es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes an ihm offenbart werden. Johannes 9. So korrigierte Jesus die simplen Interpretationen seiner nächsten Jünger. Wir werden den Wahrheitsgehalt unserer Interpretation, unserer Verständnisse über die Geschehnisse in der Welt nicht annähernd auf 100% bringen. Aber, wie formulierte es der Apostel Paulus, so sind wir allezeit guten Mutes, auch wenn wir wissen, dass wir, solange wir im Leib zu Hause sind, fern vom Herrn, in der Fremde leben. Im Glauben gehen wir unseren Weg nicht im Schauen. Drittens, die Nachfolger des Jesus Christus sind aufgefordert, auf ihrem Glaubensweg Leidenden im wörtlichen und übertragenen Sinne die Hand zu reichen und darin Gottes kommende neue Welt zu verkündigen. Und wer will ausschließen, dass wir ihnen nicht jetzt schon hier helfen können? Traget einer des anderen Lasten, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. 2. Korinther 11. Das ist weit mehr als Silber und Gold. Ich selbst durfte das seinerzeit eindrucksvoll im eigenen Leibe erfahren. Und so weiß ich, viertens, wenn es einen allmächtigen Gott gibt, dann ist Heilung durch ihn in der Tat auch in dieser Welt möglich. Aber sie ist nie die Regel, sondern immer die Ausnahme, die über die Hilfe für den einzelnen Menschen auf die Welt Gottes hinweist. Es wird aber auch mit unendlichen Gebeten nicht gelingen, den Himmel auf die Erde zu holen. Anders gesagt, mit Apostelgeschichte 14, Vers 22, wir müssen durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Und vielleicht deshalb stellt uns Martin Luther mit dem kurz nach seinem Tod 1546 auf seinem Schreibtisch gefundenen Zettel irgendwie in die Reihe mit dem Behinderten vor dem Tempel. Denn was stand auf dem Zettel? Wir sind Bettler. Das ist wahr. Vielleicht denken wir bei unserer nächsten Begegnung in der Fußgängerzone daran. Und dass wir alle irgendwie Betrüger sind, das steht auf einem anderen Blatt.